Lass uns beten. Ja, Herr, wir wollen dir jetzt auch gefallen. Wir wollen, dass du Freude daran hast, jetzt an dem Reden und Hören. Herr, erbarme dich. Öffne mir den Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt, deine Ehre. Öffne uns die Herzen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Der Mensch ist, was er ist. So eine Redensart. Ernährung ist wichtig. Der Mensch ist, was er ist. Oder eine interessante Identitätsaussage. Ist ja eine Identitätsaussage. Ist eine Aussage darüber, wer wir sind. Der Mensch ist, was er ist. So im Ruhrpott, wenn Mutter dem Heranwachsenden sagt, iss wat, damit du wat wirst. Ja? Derselbe Gedanke, der dahinter steckt, hochphilosophisch, iss wat, damit du wat wirst. Da steht etwas zu essen. Wir werden im letzten Drittel des Gottesdienstes das Abendmahl feiern. Wir werden etwas essen, etwas zu uns nehmen, was Gott uns anbietet. In Wahrheit hat Gott diesen Tisch bereitet für uns. Und bei diesem Essen geht es darum, wer wir sind und wer wir vor allen Dingen dadurch werden. Es passiert nicht automatisch, das ist nichts Magisches, was passiert. Aber es ist etwas Machtvolles und etwas passiert dabei, wenn wir im Glauben und mit vollem Bewusstsein von dem, was da geschieht, essen, zu uns nehmen. Wie schon erwähnt, wir sind in unserer Predigtserie über das Reformationszeitalter, vor allen Dingen über den Beginn der Reformation, darüber denken wir nach. Zu dieser Zeit gehört, dass auch unter den Protestanten, dass ein Konflikt aufbrach und dabei ging es um das Abendmahl. Luther hat sehr großen Wert gelegt, dass etwas Reales im Abendmahl passiert, dass uns wirklich real Leib und Blut Christi gegeben wird im Abendmahl, wohingegen die reformierte Bewegung, Zwingli und später Calvin, in einen Konflikt geriet, auch mit der lutherischen Bewegung, so ab 1525 spitzte sich das zu. Da gab es einen Streit, der dann auch innerhalb der Reformation für eine Kirchentrennung schon sehr früh sorgte. Eine Meinungsverschiedenheit über das, was im Abendmahl eigentlich passiert. Die reformierte Bewegung tendierte stärker dazu oder hat sich abgegrenzt von dieser Position und sprach eher von einem symbolischen Akt. Hier passiert nicht etwas Wirkliches, Reales, sondern es ist ein Symbol, es ist ein Bild, es ist ein Gleichnis für eine größere Wirklichkeit. Also da gab es einen Streit, inzwischen erfreulicherweise noch gar nicht so lange her, dieser Streit zwischen der reformierten Kirche und der lutherischen Kirche ist eigentlich beendet. 1973, zwei Jahre nach meiner Geburt, wurde dieser Streit beigelegt, Leuenberger Konkordie. Und zwischen Reformierten und Lutheranern besteht seitdem Abendmahlsgemeinschaft und auch Einigkeit darüber, dass Christus gegenwärtig ist. Also irgendwie dritte, vierte Stelle hinterm Komma und in Fußnoten ist man nach wie vor, so hat man ein bisschen unterschiedliche Seiten im Blick, aber von beiden Seiten, von reformierter und von lutherischer Seite, wird anerkannt, dass Christus gegenwärtig ist im Abendmahl. Ich bereite für dich einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, mitten im Sturm, sagt Gott zu uns im Psalm 23. Gott gibt uns zu essen. Der Teufel ist zweimal an den Menschen herangetreten und hat ihm auch etwas zu essen angeboten. Ganz zu Beginn des Alten Testaments und zu Beginn des Neuen Testaments tritt der Teufel an den Menschen heran und bietet etwas zu essen an. Und diese Schlange, die bietet bis heute ihren Fraß an. Und dieser Fraß sieht gut aus. Also die Schlange im Paradies, wir erinnern uns, Adam und Eva nähern sich irgendwie dem Baum der Erkenntnis, den einzigen Baum, den Gott mit einem, den der Schöpfer mit einem Verbot belegt hatte für Adam und Eva, von diesem Baum sollten sie nicht essen. Sie nähern sich diesem Baum und da ist die Schlange und sie bietet genau diese, die Frucht dieses Baumes Adam und Eva zum Essen an. Zu Beginn des Neuen Testaments wird Jesus nach seiner Taufe in die Versuchung geführt, in die Wüste und nach 40 Tagen Fasten, nach 40 Tagen Hungern, tritt ihm der Teufel entgegen und er schlägt ihm vor, etwas zu essen. Bist du Gottes Sohn, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Das sind so satanische Verse. Der Teufel bietet etwas an, was übrigens schon längst geschenkt ist. Ja? Bei der Taufe hatte der Vater dem Sohn gesagt, geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Teufel sagt, bist du Gottes Sohn? Er macht da ein Fragezeichen dran. Wenn das wirklich so ist, dann mach was, dass diese Steine zu Brot werden und dann ernähr dich daraus. Der Teufel bietet etwas an, was eigentlich schon geschenkt ist. Und eigentlich ist es genauso am Anfang der Weltgeschichte im Paradies mit Adam und Eva. Der Teufel bietet an, zu sein wie Gott. Und was hatte Gott wenige Verse vorher über den Menschen ausgesprochen? Lasst uns Menschen zu machen, geschaffen nach unserem Bilde. Also der Mensch war als ein Abbild Gottes geschaffen. Er war wie Gott. Und der Teufel bietet in gewisser Weise, er sagt, mach das, iss das. Und er bietet eigentlich etwas an, was dem Menschen längst geschenkt ist. Und der Teufel macht das richtig gemeint, er macht das richtig fies, weil er mit Worten Gottes kommt. Der Teufel kommt um die Ecke mit Geboten Gottes. Der Teufel zitiert die Bibel. Das ist so gemein. Und er verzerrt es natürlich ein bisschen. Ne? Also im Gespräch mit Eva stellt er diese suggestive Frage, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Eva stellt das richtig. Ja, Gott hat uns da ein Gebot gegeben, von etwas nicht zu essen, aber wir dürfen von allen Bäumen essen. Wenn man so will, das Gegenteil ist der Fall. Nur von diesem einen Baum sollen wir nicht essen. Aber das Gemeine ist, dass der Teufel mit dem Gebot Gottes um die Ecke kommt und es etwas verschärft, es etwas zuspitzt. Und bis heute sind genau diese satanischen Verse unterwegs. Zur Zeit Jesu ist der Teufel auch unterwegs gewesen mit den Geboten Gottes und er hat sie verschärft. Es gab da so ein Gebot Gottes, Sabbattag halten. Ja? Du sollst den Sabbattag halten, keine Arbeit tun, 6 Tage arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Wunderbares Gebot Gottes, Gebot Pause zu machen. Zur Zeit Jesu waren 600 Ausführungsbestimmungen zu diesem Gebot im Umlauf. Also das ist richtig anstrengend gewesen, den Sabbat zu halten. Man musste ständig aufpassen, dass man als frommer Jude nicht gegen eine dieser 600 Ausführungsbestimmungen verstoßen hat. Dieselbe Taktik, dieselbe Strategie, das Gebot Gottes, und eigentlich waren über Generationen wohlmeinende Ausleger da, Schriftgelehrte, die haben sich immer gefragt, Gebot Gottes, was heißt das jetzt konkret für uns heute? Die Pharisäer, was heißt das konkret für uns heute? Und dann begann da so ein riesen Anhang, Fußnoten, um die Gebote Gottes herum. Und zur Zeit Jesu hatte ein frommer Jude bei dem Sabbatgebot sofort dieses Flimmern vor Augen, diese vielen Ausführungsbestimmungen und Gebote. Und darüber wurde viel diskutiert. Und der eigentliche Sinn dieses Gebotes war vollkommen verkehrt, ins Gegenteil verführt. Merkt ihr das? Diese satanischen Verse, dieser Funk mit dem Gebot, das Gott tatsächlich gegeben hatte, kommen, aber dann es irgendwie aufblasen, aufpumpen, erweitern, Anhänge dran machen und am Ende ist nur noch Begrenzung da. Nur noch Begrenzung. Der Mensch, der sich in seinem Kopf mit diesem ganzen Funk, der sich davon einlullen lässt, der hält es für sehr fromm, ständig nur an der Wand lang zu gehen, sich ständig nur mit Grenzen zu beschäftigen. Und er hat vergessen, dass Gott Räume gegeben hat, die wir gestalten sollen. Wer soll das einhalten? Letztlich, der Teufel bereitet dadurch strategisch die Rebellion des Menschen gegen Gott vor. Erst bei Adam und Eva hat das hinbekommen, durch diese suggestive Frage und durch diesen Funk, Gott enthält euch etwas vor, was er den Menschen eigentlich geschenkt hatte, hat er dieses Aufbegehren hochgezüchtet in Adam und Eva. Und genauso hat er es zur Zeit Jesu gemacht und genauso macht das immer noch. Menschen gehen in die Knie vor lauter Geboten und Regeln und Anweisungen und Tipps und Ratgebern und Lebenshilfe. Ja, kommt alles schön um die Ecke. Aber es macht das Leben kompliziert. Du kannst kein Essen mehr genießen, weil du ständig darüber nachdenkst, was ist falsch und was ist richtig und welche Inhaltsstoffe und pipapo. Du kannst dich kaum noch bewegen, du kannst kaum noch springen und tanzen, weil es so viele Anweisungen gibt darüber, wie man sich richtig bewegt. Also ich wage das jetzt mal zu übertragen auf unsere Zeit. Die Luft hier ist voll mit Funk, der Äther ist voll mit Gedanken, mit Anweisungen, so sollst du leben, so ist gut und so ist schlecht, mit Erkenntnis von Gut und Böse. Erkenntnis von Gut und Böse. Und regelmäßig passiert das, wir gehen irgendwann in die Knie wegen dieser vielen Regeln und Anweisungen und wir fangen an, das über Bord zu werfen und wir fangen an, gegen den zu rebellieren, der das angeblich, dieses System erfunden und gegeben hat. Mit diesen ganzen Geboten und Regeln. Luther ging es genauso. Wer soll das einhalten, hat er sich gefragt. Ich zitiere jetzt aus der Vorrede, wenn man so will, zur Einleitung seiner Gesamtschriften relativ spät. Luther beschreibt hier, wie er eigentlich zum Reformator geworden ist und er beschreibt hier auch, was dem vorausgegangen ist. Ich hatte freilich mit einer außerordentlichen Begierde danach getrachtet, den Paulus im Briefe an die Römer zu verstehen. Aber es hatte mir dabei nicht etwa das kalte Blut, welches das Herz umfließt, im Wege gestanden, sondern das eine Wort, welches steht, Römer 1, Vers 17, die Gerechtigkeit wird in demselben offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort, die Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer so unterwiesen war, dass ich es nach philosophischer Weise verstehen müsste, von der formalen oder tätigen Gerechtigkeit, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten bestraft. Ich aber, der ich mich, so untadelhaft ich auch als Mönch lebte, vor Gott als einen Sünder befand und ein sehr unruhiges Gewissen hatte, auch die Zuversicht nicht fassen konnte, dass er durch meine Genugtuung versöhnt werde, liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünder straft, ja, ich hasste ihn. Und wenn auch nicht mit geheimem Lästern, so zürnte ich doch sicherlich mit gewaltigem Murren auf Gott und sagte, als ob es in der Tat nicht genug wäre, dass die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz der heiligen 10 Gebote mit jeder Art von Unglück beladen sind, musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? So wütete ich in meinen bösen und beunruhigtem Gewissen, doch klopfte ich ungestüm bei Paulus auf dieser Stelle an, indem ich aufs Heftigste danach dürstete zu wissen, was St. Paulus meint. Merken wir das? Luther hat diesen Tunnelblick. Er fühlt sich unter einem Joch. Lauter Gebote, lauter Vorschriften. Und so sehr ich mich auch bemühe, alles einzuhalten, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ob ich vor Gott bestehen kann. Und in seinem Herz schon gezüchtet diese Rebellion, diese Auflehnung gegen Gott, gegen diesen Gott, der den Menschen so einengt und den Übertreter so hart bestraft. Wenn Christian ein Fußballspiel wäre und die Gerechtigkeit vor Gott und die Gemeinschaft mit Gott das Tor, wie soll man an den Hunderten von Gegenspielern vorbeikommen, die den Platz zustellen? Ich weiß nicht, wer so eine Affinität zu Fußball hat, aber stellt euch das vor, ne? Ihr seid irgendwo vorm eigenen Tor, habt das ganze Feld vor euch, ihr seht da hinten 100 Meter Entfernung das Tor und dann sind lauter Gegenspieler da und ihr wisst nicht, wie ihr an denen vorbeikommt. Das Tor ist die Gemeinschaft mit Gott, ist die Gerechtigkeit vor Gott, ist die Sättigung, ist das Genießen, aber da ist nicht nur das ganze Feld vor euch, sondern da sind lauter Gegenspieler. Glücklicherweise ist Luther nicht unter diesen satanischen Versen geblieben, sondern er ist mit seinem Hunger zum Wort Gottes gekommen. Er schreibt hier von einem Durst, von einer leidenschaftlichen Suche, von einem Durst und er hat Sättigung gefunden. Er schreibt weiter in dieser Vorrede: Tag und Nacht dachte ich unablässig darüber nach, bis Gott sich meiner erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fühlte ich, dass ich geradezu neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Und mit welchem Hass ich vorher das Wort Gerechtigkeit Gottes hasste, mit solcher Liebe schätzte ich es nun als allerliebstes Wort. So wurde mir jene Stelle des bei Paulus wahrhaft Pforte des Paradieses. Also Luther sagt hier, ich bin da wieder reingekommen in das Paradies, wo Adam und Eva daraus vertrieben wurden und ich habe Sättigung gefunden beim Baum des Lebens. Ich esse vom Baum des Lebens. Ich bin da reingekommen. Luther sagt, ich bin irgendwie an allen Gegenspielern vorbeigekommen und ich habe das Tor geschossen. Wir sehen uns jetzt genau diese Bibelstellen an. Römer 1,17. Denn darin im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Römer 3, 21-28, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache, den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Dieser reformatorische Slogan, allein aus Glauben, allein durch den Glauben, der ist hier aus dieser Bibelstelle entnommen. Römer 3, Vers 28. Wir werden vor Gott gerecht allein durch den Glauben und nicht durch Gesetzeswerke. Was Luther freigelegt hat, Luther hat es natürlich nicht erfunden, er hat es einfach freigelegt, dass wir Menschen in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen werden, nicht indem wir diese ganzen Gebote, Regeln, Gesetze, Vorschriften einhalten, sondern dadurch, dass wir an den glauben, der es alles eingehalten hat, nämlich Jesus. Ganz einfache Botschaft. Es gibt auf dem ganzen Universum, in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einen Menschen, der die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, den Willen Gottes, alle Vorschriften bis ins FF, bis ins Detail vollkommen eingehalten hat. Und dieser eine Mensch ist Jesus. Und diese ganzen Geboten und Vorschriften und Regeln, die gehen uns eigentlich nichts mehr an, weil Jesus das abgefrühstückt hat. Jesus hat das alles gehalten, A, und B, er ist für alle Gesetzesübertretungen von dir und dir und dir und mir und von allen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte, hat er die Strafe Gottes übernommen. Er hat den Tod übernommen. Und deshalb sollen wir uns eigentlich nicht mehr so direkt von irgendwelchen Vorschriften und Regeln betreffen lassen. Und das soll nicht sofort irgendwie gleich in unsere Handlungen führen, sondern wir sollen in einer engen Verbindung mit Jesus leben und dann macht auch in unserem Leben, dann lebt er den guten Lebensstil, die Gerechtigkeit. Er lebt das durch uns, durch unsere Hände, unsere Füße, unseren Augen, unseren Mund. Er lebt sich aus. Wir essen ihn. Wir nehmen ihn auf. Wir frühstücken ihn. Und dann frühstückt er das Gesetz weg. Wir nehmen ihn in uns auf und er macht das. Er macht es in unserem Leben durch uns. Genau, also was Luther da im Römerbrief freigelegt hat und was er seinen Zeitgenossen zugespielt hat, das gleicht ungefähr dem, was der Torhüter Manuel Neuer bei dem Spiel England gegen Deutschland während der WM 2010 seinem Mitspieler Klose zugespielt hat. Jetzt verab den Streifen.
Neuer. Neuer auf Klose, Klose, Klose! Deutschland führt!
Versuchen wir es mal nochmal, weil es so schön ist. Und alle Briten unter uns müssen jetzt nochmal ganz stark sein.
Neuer. Neuer auf Klose, Klose, Klose! Deutschland führt! Den englischen Verteidiger nennt Island. Was für eine Szene.
Okay, soweit, vielen Dank. Luther hat gesagt, so viel Glauben du hast, so viel Lachen hast du. Du musst dich nicht mit den ganzen 120 oder 600 Feldspielern auseinandersetzen, sondern Gott hat in seinem Sohn das alles überbrückt. Im Fußball nennt man das Packing Rate, habe ich gehört. Ja? Die ganzen Feldspieler, die aus dem Spiel genommen werden, durch einen Steilpass. Das war sozusagen der perfekte Steilpass, das komplette Feld überbrückt, alle Gegenspieler aus dem Feld genommen und Klose muss nur einen Fuß hinhalten. Das, was damals die römische Kirche so rasend gemacht hat, ist, dass Luther das komplette System der Heilsvermittlung hat aussteigen lassen. Er hat die römische Kirche bei dem Thema Heilsvermittlung einfach mal komplett überbrückt, aussteigen lassen. Die Kirche hatte sich damals, und die Gefahr ist immer wieder da, dazwischen geschoben und hat den Menschen gesagt, zu Gott kommen? Ja, vielleicht, aber da gibt es so ein paar Vorschriften, ein paar Regeln und ein paar Gebote und so, dann musst du dich daran halten und wenn du dir ordentlich Klimmzüge machst und das auch schaffst, dann vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich triffst du dann irgendwann das Tor der Gerechtigkeit Gottes. Die Leute sind in Scharen unter die Kanzel Luthers gerannt und sie haben mitgeschrieben, bis sie geheult haben, weil sie das verstanden haben. Da darf sich niemand mehr zwischen Gott und mir aufbauen und sagen, Moment, du musst erst mal. Letztlich ist diese Größe, egal wie sie sich verkleidet, ist immer der Teufel. Der kommt mit irgend so einem Funk und sagt, Moment, du musst erst mal. Du musst erst mal was machen und du musst erst mal was Bestimmtes essen. Dieser ganze Funk, der wird komplett ausgehebelt und überbrückt. Jesus hat alles erledigt und für dich gibt es nur noch ein Gebot. Iss vom Baum des Lebens, ernähre dich von Jesus, zieh dir Jesus rein, lebe aufs Engste in einer Verbindung mit ihm und er macht es durch uns. Amen, genau. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von einem Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Ein junger Soldat wurde im amerikanischen Bürgerkrieg während seiner Wache schlafend erwischt. Zur Strafe für seine Gebotsübertretung wurde er verhaftet und sollte erschossen werden. Dieser junge Soldat hatte einen Freund, der Rechtsanwalt war. Der Rechtsanwalt besuchte seinen verhafteten Freund und fragte ihn, wie es überhaupt passieren konnte, dass er eingeschlafen war. Wie hatte er nur so unvorsichtig sein können? Das kann ich dir erklären, sagte der junge Soldat. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte schon seit 24 Stunden Dienst. Es gab niemanden, der mich ablösen konnte und ich war absolut hundemüde. Der Anwalt brachte diese Aussage vor das Militärgericht und flehte die hohen Offiziere an, die Todesstrafe zurückzunehmen. Traurig sagten sie ihm, dass niemand an dieser Entscheidung etwas ändern konnte, außer dem Oberbefehlshaber der Armee, und das war Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Offiziellen gaben dem verurteilten Soldaten Papiere, mit denen er sich ausweisen konnte, sowie Dokumente mit einer Erklärung des Urteils und der Gründe, warum das Urteil aufgehoben werden sollte. Der junge Soldat machte sich auf den Weg nach Washington. Auf dem Weg dorthin wurde er überfallen und ausgeraubt. Die Diebe nahmen seine Papiere und sein Geld. Alles, was er noch hatte, waren die schmutzigen und zerrissenen Kleider, die er trug. Verzweifelt setzte er seinen Weg nach Washington fort und versuchte, die Wachen vor dem Sitz des Präsidenten, dem Weißen Haus, davon zu überzeugen, dass er den Oberbefehlshaber der Armee unbedingt sprechen musste. Aber keiner hörte dem Soldaten zu. Völlig verzweifelt setzte er sich auf eine Bank in der Nähe des Weißen Hauses. Er schluchzte und vergrub sein Gesicht in seine beiden Hände. Ein kleiner Junge sah den weinenden Mann. »Sir, was ist denn los?« fragte er ihn. Der Mann schaute auf und schüttelte traurig den Kopf. »Du bist nur ein Kind, du kannst mir nicht helfen. Ich will dich nicht mit meinen Problemen belästigen.« Aber der Junge gab nicht so schnell auf. »Erzählen Sie es mir trotzdem, Sir, vielleicht kann ich Ihnen ja doch helfen.« Also erzählte der junge Soldat dem Jungen seine traurige Geschichte, wie er während seiner Wache schlafend erwischt worden war und sein Todesurteil bekommen hatte. Er hatte nur eine Chance, dem Tod zu entgehen, und die bestand darin, dass der Präsident sein Urteil milderte. Aber jetzt hatte er keine Papiere mehr, um sich auszuweisen. Alle Hoffnung war verloren. Der Junge hatte still zugehört und sagte, ich kann dich zum Präsidenten bringen. Ich bin Ted Lincoln, der Sohn des Präsidenten. Er nahm den Mann bei der Hand und führte ihn ins Weiße Haus. Sie kamen zu den großen Türen des Oval Office, des Büros des Präsidenten. Als Ted die Tür öffnen wollte, versuchten zwei Wachen, ihn daran zu hindern. Aber der Junge protestierte. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich zu jeder Zeit hereinkommen darf. Er würde mich immer und jederzeit reinlassen. Also traten sie ein. Dort saß hinter dem Schreibtisch der Präsident. Der junge Soldat, der sich wegen seiner Lumpen schämte, stand hinter dem Jungen, als er Abraham Lincoln vorgestellt wurde. Auf das Drängen des Jungen erzählte der Soldat mit Tränen in den Augen noch einmal seine Geschichte. Der Präsident hörte aufmerksam zu und als der Junge geendet hatte, begnadigte er ihn und sprach ihn frei. Er hob das Urteil vollständig auf. Wir sehen hier wieder, ne, eine Figur, lauter Gegenspieler, ein Vergehen, natürlich eine Verfehlung, eine verständliche Verfehlung, lauter Gegenspieler, ein furchtbares Urteil. Keine Aussicht, zum Präsidenten zu kommen, keine Aussicht auf Gnade, aber da ist dieser Sohn, der gut bekannt ist mit dem Präsidenten, und er führt ihn zum Vater. Wenn du dem Sohn vertraust und ihm folgst, dann kommst du zum Vater durch. Wenn du in Begleitung des Sohnes dein Gnadengesuch einreichst, dann wirst du freigesprochen. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Nicht durch deine Bemühungen, sondern allein durch das Vertrauen auf den Sohn kommst du ans Ziel. Ich möchte noch O-Ton Luther etwas vorlesen aus der Freiheitsschrift. Die kann ich jedem empfehlen. Also sie gehört zu den 4 reformatorischen Hauptwerken von Luther. Die anderen sind alle länger. Und die Freiheitsschrift ist die kürzeste. Ich glaube, 4 Exemplare habe ich hier ausgedruckt, da liegen. Ihr könnt das selbst im Internet könnt ihr lesen, eingeben bei Google, Freiheitsschrift Martin Luther, dann werdet ihr das finden. Und er hat wunderbar zum Ausdruck gebracht, was Glauben eigentlich heißt. Der Glaube gibt nicht nur dies, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich aller Gnaden voll, frei und selig wird, sondern vereinigt auch die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, wie St. Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. Christus und die Seele, deine Seele, meine Seele, werden durch den Glauben ein Leib. Darum werden auch beiden die Güter, Glücks- und Unglücksfälle und alle Dinge gemeinsam. Logisch, ne? Verheiratet, Gütergemeinschaft. Das, was Christus hat, das ist Eigentum der gläubigen Seele. Was die Seele hat, wird Eigentum Christi. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, die sind Eigentum der Seele. So hat die Seele alle Untugenden und Sünden auf sich liegen, die werden Eigentum Christi. Hier beginnt nun der fröhliche Tausch und Streit. Weil Christus Gott und Mensch ist, der noch nie gesündigt hat und seine Rechtschaffenheit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden, wenn er die Sünden der gläubigen Seele durch ihren Brautring, das heißt den Glauben, sich selbst zu eigen macht und so handelt, wie er gehandelt hat. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. So wird die Seele von all ihren Sünden einzig durch ihr Brautgeschenk, das heißt um des Glaubens willen, frei und los und mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus beschenkt. Ist das nun nicht ein fröhlicher Hausstand, wo der reiche, edle, rechtschaffende Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie von allem Übel befreit, mit allem Guten schmückt? Also eine Hochzeit, bei der wir unverschämt gut wegkommen. Ja? Wir bringen lauter Schulden mit in die Ehe und er bringt lauter Reichtümer mit in die Ehe. Und er bezahlt all unsere Schulden und wir haben Teil an all seinem Reichtum. Und das einfach nur, dass wir dadurch, dass wir glauben an Jesus und nicht dass, dadurch, dass wir irgendwelche Klimmzüge machen, irgendwelche Übungen. Was ist die Lektion aus der Reformation? Luther hat das freigelegt und es muss immer wieder freigelegt werden. Und es hat bis heute, hat das eine Relevanz, dass die Wände wackeln, weil der Teufel immer wieder versucht, Instanzen aufzubauen, Menschen, Frequenzen, Funk, Gedanken. Du musst erst so und so ein ABC und 1, 2, 3 machen, um dich gut zu fühlen, um gerechtig zu sein, um ein guter Mensch zu sein, um richtig zu sein. In der Welt des Mittelalters war es völlig klar. Gott ist die Instanz, die gerecht spricht und die verdammt und straft. Und er hat Gebote gegeben. Heute ist es viel schlimmer und viel diffuser. Es gibt heute unglaublich viele Götzen, die unsere Zeitgenossen anbeten und denen wir auch immer wieder ausgesetzt sind. Irgendwelche Idealbilder, die uns sagen, so und so musst du sein, fängt beim Körperlichen an, bei der Figur an, geht weiter über innere Werte, über Charakter. So und so musst du sein, um annehmbar zu sein. Dieser Funk, diese satanischen Verse, Moment, du darfst dich nicht gut fühlen, du darfst dich nicht gerecht fühlen, du musst erst ABC, 1, 2, 3, Alpha, Beta, Gamma, Delta, 1-, 2-, 3-, du musst erst das machen, all diese vielen Dinge, die unser Leben so kompliziert machen. Du musst erst alle Termine abgearbeitet haben, du musst erst alle To-Dos abgearbeitet haben. Dann darfst du das Tor schießen. Und ich empfinde, wir sind genau in diesem Hamsterrad. Du musst erst, damit du ankommen kannst. Du musst erst all das machen, all das erledigen. Erwartungen von Menschen erfüllen. Ich weiß nicht, was dein Götze ist, der dir Gebote gibt, Regeln und Vorschriften. Gott hat uns, er schickt uns einen Steilpass in Jesus. Er sagt, du musst nicht all diese Gegenspieler überwinden, um ans Ziel zu kommen. Du musst meinen Sohn zu dir nehmen, aufnehmen. Du musst dich sättigen an meinem Sohn, dann bist du schon da. Du musst dich von dem Sohn an die Hand nehmen lassen und er boxt dich durch alle Widerstände durch, bis du beim Vater bist. So viel Glauben du hast, so viel Lachen hast du. Wir singen von dem angefangenen Lied den 5. Vers, Gott ist gegenwärtig, Vers 5, und dann werden wir essen.